Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von und mit den Punktelieferanten. Heute zu einer ersten News-Podcast-Episode für euch. Ja, das ist ein kleines, aber feines Format, das sich Melo und ich uns überlegt haben, dass wir jetzt den ganzen Sommer über für euch produzieren möchten, indem wir euch hier an Ort und Stelle in diesem Podcast die aktuellsten News und Gerüchte rund um die Fußball-Bundesliga präsentieren und gleichzeitig die Kickbase-Brille aufsetzen und schauen, was denn so diese ganzen Transferbewegungen, die ganzen Neuigkeiten rund um die Fußball-Bundesliga für uns Kickbase-Manager im Endeffekt bedeutet, mit Blick auf die neue Saison. Wir möchten das Ganze ein bisschen spontan halten. Das heißt, wir werden jetzt nicht an einem festen Tag die Episode aufnehmen und hochladen, sondern das Ganze einfach so ein bisschen spontan halten und schauen, was passiert rund um die Fußball-Bundesliga und wann bietet es sich an, gewisse Themen einzuordnen. Ja, die Fußball-Bundesliga ist noch nicht allzu lang vorbei. Jetzt erst gestern Abend ist die Relegation zu Ende gegangen und wir wissen, welche 18 Bundesligisten kommende Saison in der Fußball-Bundesliga spielen werden. Aber nichtsdestotrotz überschlagen sich schon jetzt die Ereignisse, die Gerüchteküche brodelt noch und nöcher. Und es kommen jeden Tag interessante News raus, interessante Gerüchte rund um die Fußball-Bundesliga und speziell natürlich auch um die Vereine, die sich schlussendlich für die Champions League qualifizieren konnten. Und eines dieser Teams ist Eintracht Frankfurt, die ordentlich am Kochen sind, wenn man mich fragt, und die über die Fußball-Bundesliga sich für die Champions League qualifizieren konnten, das auch hoch verdient. Mit starken Leistungen und auch guten Performances einzelner Frankfurt-Spieler. Und die müssen natürlich jetzt auch eine schlagfertige Truppe zusammenstellen, die für die Champions League in der kommenden Saison gerüstet ist. Und da gibt es aktuell drei ganz, ganz heiße Transfergerüchte. Zum Teil sind diese Transfergerüchte auch schon ziemlich konkret. Das heißt, die Verhandlungen sind weit fortgeschritten. Und das größte Transfergerücht, was aktuell besteht, ist das um Jobe Bellingham vom AFC Sunderland, dem Bruder von Jude Bellingham. Der ist uns ja schon bestens bekannt in der Fußball-Bundesliga durch seine Zeit bei Borussia Dortmund und hat da ja auch uns Kickbase-Manager ordentlich die Wochenenden versüßt und war einer der Kickbase-Größen bis zu seinem Wechsel zu Real Madrid. Und vielleicht hat der eine oder andere auch so die leise Hoffnung, dass das mit Jobe Bellingham, seinem jüngeren Bruder, vielleicht auch so kommen wird wie mit Jude Bellingham. Ja, was kann ich zu Jobe Bellingham sagen? Er ist aktuell noch Spieler des AFC Sunderland, konnte jetzt am vergangenen Wochenende mit Sunderland den Aufstieg in die Premier League feiern. Und ja, Sunderland ist natürlich ein großer Verein, der viel Historie auch hat und der gehört absolut in die Premier League. Das haben sie jetzt geschafft und das mit einem Jobe Bellingham im zentralen Mittelfeld als absolut gesetzten Stammspieler. Hat in der vergangenen Championship-Saison 40 Spiele gemacht, eine Startelfquote von 85% hingelegt, 4 Tore, 3 Vorlagen, also ist jetzt nicht der große Scorer. Aber ist halt ein Ballschlepper im zentralen Mittelfeld, ein Ballverteiler, ein Zweikämpfer, wie sein älterer Bruder eben auch. Also ich finde vom Spielerprofil her nehmen die sich fast nichts. Es sei denn, man guckt so ein bisschen auf die Scorer, dann stellt man sicherlich fest, dass Jude Bellingham da schon ein größeres Outcome hat als Jobe. Bellingham bei Real Madrid, aber auch in etwas offensiverer Rolle gespielt, als es Jobe Bellingham jetzt beim AFC Sunderland tut. Und ja, die Gerüchte um Eintracht Frankfurt sind wohl schon ziemlich konkret. Er ist vor ein paar Tagen nach Frankfurt gereist und hat sich das ganze Gelände angeschaut, hat mit den Verantwortlichen persönlich gesprochen, hat sich das Stadion angeschaut und einfach geguckt, was denn so ein Transfer für ihn bedeuten würde, wenn er nach Frankfurt wechselt. Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt, die buhlen sehr intensiv um ihn und haben wirklich ihm exklusiv auch Einblicke in den Verein gewährt und ihm auch eine schmackhafte Rolle angeboten, denn man hört aus den Kreisen von Eintracht Frankfurt, dass sie Bellingham mit einer Stammplatzgarantie locken im zentralen Mittelfeld, was aus meiner Sicht vom Fit her auch für Kickbase, glaube ich, ganz gut passen könnte, wenn er neben einem Skiri im zentralen Mittelfeld so ein bisschen die Larsson-Rolle übernimmt. Ich glaube, da wäre er mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Athletik, die er mitbringt, auf jeden Fall auch ein Upgrade gegenüber Larsson. Es gibt allerdings eine Hürde und die heißt Borussia Dortmund, denn auch Borussia Dortmund bemüht sich sehr, sehr intensiv um die Dienste von Joe Bellingham. Aki Watzke plus Sebastian Kehl haben sich auch schon persönlich mit der Bellingham-Seite getroffen, um auch da einen Transfer fix zu machen. Auch bei Borussia Dortmund wird wohl mit einem Stammplatz gelockt. Es wird ja noch geguckt, wer die Position neben Felix Metscher im zentralen Mittelfeld bekleiden soll zur neuen Saison. Und mit Joe Bellingham hätte man da ein sehr, sehr vielversprechendes Talent. Und ja, sein älterer Bruder war ja auch schon in Dortmund und vielleicht bevorzugt er dann auch so ein bisschen den Karriereweg seines älteren Bruders. Ja, ich denke mal, es bleibt spannend. Ich lege mich fest, ich bin davon felsenfest überzeugt, dass wir Joe Bellingham in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga und in Kickbase begrüßen können. Er ist ein interessanter Spieler, der, glaube ich, auch für Kickbase-Punkte extrem gut sein kann. Und egal, ob in Frankfurt oder in Dortmund, er sollte eine heiße Kickbase-Aktie werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, je nach Marktwert ist da auf jeden Fall punktetechnisch einiges zu holen. Jetzt muss man natürlich erstmal abwarten, wofür er sich schlussendlich entscheidet. Aber ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, legt euch da ein paar Millionen zurück für den Sommer, denn Joe Bellingham ist bei mir ganz oben auf der Scoutliste. Der zweite Name, der immer konkreter wird bei Eintracht Frankfurt, ist der von Jonathan Burkhardt vom 1. FSV Mainz 05. Es heißt ja, oder es sieht schwer danach aus, als würde Hugo Ekitike den Verein in diesem Sommer verlassen. Er macht da persönlich auch keinen Hehl raus, dass er einfach den nächsten Karriereschritt gehen möchte. Teams aus England sind sehr interessiert an ihm, allen voran der FC Chelsea. Eintracht Frankfurt, so wie sie es in den letzten Jahren bei ihren Topstürmern auch getan haben, beharrte auf eine sehr hohe Transfersumme. Man hört so um die 100 Millionen fordert Krösche für Ekitike. Da muss man natürlich erstmal abwarten, ob das wirklich ein Verein auch auf den Tisch legt. Aber ich denke mal, so zwischen 80 und 100 Millionen wird das Paket Ekitike schon kosten. Ja, und man muss sich natürlich auch auf einen Abgang vorbereiten. Und das scheint Eintracht Frankfurt zu tun, denn sie möchten Burkhardt von Mainz 05 verpflichten als potenziellen Ekitike-Ersatz. Dieser soll von einem Wechsel auch nicht abgeneigt sein und soll schon sein grünes Licht gegeben haben für einen Wechsel nach Frankfurt. Das heißt, persönlich ist man sich da mit dem Spieler einig. Jetzt muss man in die Verhandlungen mit Mainz 05 treten und gucken, ob man da auf einen Nenner kommt und den Transfer abwickeln kann. Ich finde, Burkhardt kennt die Bundesliga bestens, hat eine Top-Saison bei Mainz 05 gespielt, ist in meinen Augen ein Stürmer, der sehr anpassungsfähig ist, auch zum deutschen Nationalspieler geworden. Hört sich alles sehr, sehr vielversprechend an und für mich spricht nichts dagegen, dass er auch bei Eintracht Frankfurt im Sturmzentrum auf jeden Fall funktionieren wird. Und ich gehe sogar so weit und sage, bei Eintracht Frankfurt im Sturmzentrum mit etwaigen Transfers, die noch kommen werden bei Frankfurt, wird er in meinen Augen sogar noch interessanter werden in Kickbase, als er es in Mainz jetzt schon ist. Der dritte Name, mit dem es sehr, sehr konkret scheint, ist der von Ritz Doan vom SC Freiburg. Diese Gerüchte, die halten sich ja jetzt schon auch seit längerer Zeit und Eintracht Frankfurt geht da wirklich Schritt für Schritt in Richtung Vollzug. Man möchte Ritz Doan für die Außenbahn verpflichten, ist da jetzt in konkreten Verhandlungen mit dem SC Freiburg. Von der Spielerseite hört man, dass er wohl auch ganz gerne zu Eintracht Frankfurt wechseln möchte. Also die persönlichen Vertragsdinge zwischen Frankfurt und Doan scheinen nicht das Problem zu sein. Jetzt müssen sich die Vereine nur einigen auf eine Transfersumme. Aber ich denke mal, mit dem Champions-League-Geld sollte auch das für Eintracht Frankfurt möglich sein. Und ja, ähnlich wie Burkhardt ist Doan natürlich auch ein Spieler, der die Bundesliga bestens kennt, was die Anpassungszeit auf jeden Fall verringern sollte. Auf dem Flügel, speziell auf dem rechten Flügel, hat Eintracht Frankfurt in meinen Augen auch enormen Bedarf. JB ist es nicht so richtig, hat jetzt eine schwache Saison gespielt. Bahoya ist ein Außenstürmer, der speziell in der Rückrunde ganz gut performt hat, aber der nicht so beständig ist in seinen Leistungen. Und Ansgar Knauf ist ähnlich wie Bahoya auch einer, der sehr schwankend ist in seinen Leistungen und mangelt so ein bisschen an Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Und die hat Ritz Doan. Also der hat jetzt eine richtig, richtig gute Saison beim SC Freiburg gespielt, ist im Abschluss sehr, sehr stark, ist als Vorbereiter sehr, sehr stark und hat einfach gezeigt, dass er einer der besten Außenspieler in der Bundesliga sein kann. Und vom Fit her passt das nach Frankfurt sehr, sehr gut in meinen Augen. Und auch der, ähnlich wie Burkhardt, steigt in meinem Kickbase-Ansehen, wenn er von Freiburg nach Frankfurt wechselt. Definitiv, weil ich glaube, dass er da mit den Mitspielern sogar noch eine Schippe drauflegen kann, was Kickbase-Punkte angeht. Kommen wir zum FC Bayern. Und das Thema, was alles überstrahlt, ist natürlich das von Florian Wirtz und seine Absage an den FC Bayern. Ich glaube, wir waren uns alle sicher, wochenlang, fast monatelang, dass einem Wechsel von Florian Wirtz zum FC Bayern eigentlich nichts im Wege steht. Die Bayern selber waren sich ja auch mehr als siegesicher, diesen Transfer unter Dach und Fach zu bringen. Ja, jetzt haben sie sich da eine Absage abgeholt und Florian Wirtz hat sich für die Insel, für den FC Liverpool entschieden. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, was macht der FC Bayern in diesem Sommer? Die Wirtz-Millionen, die waren fest eingeplant, die sind jetzt wieder frei und alles sieht schwer danach aus, als würden diese Wirtz-Millionen in mehrere Spieler reinvestiert werden. Was finde ich persönlich vom Fit her sogar noch besser passen würde, weil ich davon überzeugt bin oder weil ich davon ausgehe, dass es mehr Sinn macht, wenn der FC Bayern die 150 Millionen, die ja für Wirtz im Raum standen, auf mehrere Positionen investiert und nicht nur in einen Spieler, weil auch die letzte Saison hat gezeigt, dass der FC Bayern auf einigen Positionen definitiv Bedarf hat, nachzulegen. Jonathan Tah soll jetzt kommen, da scheint alles unter Dach und Fach zu sein. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass wirklich offiziell Vollzug gemeldet wird und er seinen Wechsel zum FC Bayern durchbringt. Man hört jetzt sogar aus Münchner Kreisen, dass Jonathan Tah und Upamecano das Stamm-Innenverteidiger-Duo bilden sollen, was für uns Kickbase-Manager natürlich auch von einer enorm großen Relevanz ist, wenn wir wissen, wie die Rolle von Tah aussieht. Min-Jae darf den Verein bei einem passenden Angebot im Sommer verlassen. Ich gehe stark davon aus, je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, dass Min-Jae den Verein auch verlassen wird. Da machst du natürlich nochmal Gelder frei, um weiteren Innenverteidiger zu verpflichten. Das wird dann wahrscheinlich so ein bisschen der Typ Dyer sein, Ergänzungsspieler, der sich auch mal problemlos auf die Bank setzen lässt, ohne direkt zu meckern. Stanisic ist vorrangig als Rechtsverteidiger und als Innenverteidiger Backup vorgesehen. Der soll Tahs Stammplatz nicht im Wege stehen und das finde ich persönlich aus Kickbase-Sicht sehr, sehr interessant, dass wir auf jeden Fall mit Tah und Upamecano als Innenverteidiger-Duo planen können. Die zweite Baustelle, die geschlossen werden muss in meinen Augen und die hängt maßgeblich auch mit der Wirtz-Absage zusammen, ist die Flügelstürmer-Suche beim FC Bayern. Auf der linken Seite muss verpflichtet werden. Die Verlängerung von Sané lässt immer noch auf sich warten. Ob es schlussendlich zur Verlängerung mit Leroy Sané kommt, ist auch mehr als offen. Er hat Angebote aus der Premier League. Galatasaray Istanbul hat ihm ein Angebot über 10 Millionen Jahresgehalt vorgelegt. Er möchte noch mehr verdienen beim FC Bayern, als das aktuelle Vertragsangebot ihm zuspricht. Und mein Gefühl sagt mir, dass der FC Bayern und Leroy Sané nicht zusammenkommen werden und dann muss auf jeden Fall auf der linken Mittelfeldposition nachverpflichtet werden, denn auch Kingsley Comans Zukunft beim FC Bayern ist offen. Und da gab es jetzt in den letzten Tagen von den Transferexperten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg heiße Transfergerüchte. Erst hieß es, dass der FC Bayern sich für Mitoma von Brighton interessiert. Ist in meinen Augen ein sehr interessantes Spielerprofil, ein schneller Außenspieler, der Zug zum Tor hat, der gut als Vorbereiter ist, der gut im 1 gegen 1 ist. Also dieser klassische Außenspieler ist, den der FC Bayern wohl vom Profil her auch sucht. Ich finde, das sollten sie auch, dass sie wirklich so einen klassischen Flügelspieler verpflichten, der die Breite hält, der an der Außenlinie bleibt und nicht so zentrumslastig spielt. Denn da hast du ja schon einen Musiala, der viel übers Zentrum kommt, und du hast einen Michael Ulis, der auch viel ins Zentrum abkippt und die Außenlinie häufiger mal verlässt. Und wenn du dann auf der Gegenseite einen Spieler hast, der wirklich die Breite hält, dann kannst du die gegnerische Verteidigung noch mal etwas mehr auseinanderziehen und kommst somit dann unterm Strich auch besser und flexibler zu Torchancen, was dann auch für Harry Kane mehr als vorteilhaft sein sollte. Ja, sollte es mit Mitoma nicht klappen, beziehungsweise sollte man sich gegen ihn entscheiden, dann kamen jetzt Gerüchte um Cody Gakpo vom FC Liverpool auf. Max Eberl scheint wohl ein Riesenfan von ihm zu sein. Ist ein Spieler, der jetzt bei Liverpool, glaube ich, auch nicht unverkäuflich ist. Ist jetzt nicht zu 100% gesetzter Stammspieler da gewesen. Sicherlich hatte er eine gute Rolle jetzt auch beim Meistertitel in der Premier League. Aber ich glaube, sobald die Summe stimmt und wenn Gakpo nach München wechseln möchte, würde der FC Liverpool ihm auch keine Steine in den Weg legen. Ist ein etwas kompakterer Außenspieler, kann auch im Sturmzentrum spielen, bringt ein bisschen mehr körperliche Robustheit mit. Im Gegensatz zu Mitoma ist nicht ganz so schnell, dafür aber nochmal etwas Abschlussstärker und Kopfballstärker. Also wäre vom Profil her auch interessant, aber wäre wahrscheinlich auch einer, der etwas mehr im Zentrum spielen würde, als es Mitoma tun würde. Der heißeste Name und der Name, der jetzt zuletzt als Gerücht aufkam, ist der von Rafael Leao vom AC Milan. Der AC Milan hat in der vergangenen Saison oder jetzt abgelaufenen Saison eine enttäuschende Serie A-Saison hinter sich und da scheint es wohl so zu sein, dass einige Leistungsträger den Verein auch verlassen werden und auch nach Angeboten schauen und die nächsten Schritte gehen möchten. Leao war schon häufiger mal Thema beim FC Bayern und kann wohl für 50 bis 60 Millionen den Verein verlassen. Ist vom Profil her, finde ich, der mit Abstand spannendste der drei Namen, die ich jetzt genannt habe. Ist nämlich ein klassischer Flügelstürmer, der aber eine absolute Physis besitzt, ein richtig gutes Tempo hat, zielstrebig nach innen zieht, wirklich stark im Dribbling, stark im Abschluss und körperlich sehr robust ist und sich dann auch im 1 gegen 1 und in Zweikämpfen gut durchsetzen kann. Ich persönlich würde es extrem feiern, wenn Leao nach München wechselt und in die Bundesliga, wie ihn in Kickbase managen können. Das wäre ein super spannender Transfer und ich glaube, punktetechnisch können wir uns da auch auf eine ganze Menge Punkte freuen. Ob es einer der drei Namen wird oder ob Sané vielleicht doch bleibt, das werden die nächsten Tage zeigen. Ich würde Leao favorisieren und mich von Sané trennen und dann so mit dem Offensivtrio Leao, Musiala und Ulis hinter Harry Kane in die neue Saison gehen. Und ich glaube, dann können wir eine ganze Menge Spektakel erwarten. Kommen wir zu Bayer Leverkusen, zum amtierenden Vizemeister. Ja, bei Bayer Leverkusen steht ein extrem großer Umbruch im Sommer an, der ja auch schon in Gang getreten ist mit dem Abgang von Xabi Alonso, mit dem baldigen Abgang von Florian Wirtz und der wechselt ja zum Verein, zu dem Frimpong ja jetzt auch wechselt, zum FC Liverpool. Das heißt, Wirtz, Frimpong und Tah sind schon weg und wir wissen nicht, was mit den Spielern Boniface, Xhaka, Schick und Grimaldo passieren wird. Vieles hängt natürlich auch damit zusammen, was der neue Trainer vorhat. Und der neue Trainer ist jetzt offiziell bestätigt und vorgestellt worden und das ist Erik ten Hag. Finde ich persönlich eine sehr spannende Personalie. Hat ja in den letzten Jahren bei Manchester United extreme Probleme gehabt, was, glaube ich, generell am Umfeld United und am gesamten Verein United liegt. Da sind auch andere Trainer gescheitert. Ja, aktuell bestes Beispiel Ruben Amorim, der ja desaströs performt hat mit United in der Saison. Deshalb würde ich jetzt die Leistung von Ten Hag bei Manchester United nicht allzu hoch hängen, sondern mich so ein bisschen auf die Zeiten bei Ajax Amsterdam beruhen. Und da hat er wirklich eine extrem starke Phase hingelegt, hat da richtig gut hingepasst mit seiner Art Fußball zu spielen. Das hat super zu Ajax Amsterdam gepasst. Und ich glaube, es kann ein Vorteil sein, dass er so ein bisschen jetzt in ein Umfeld wechselt, wo die Erwartungen nicht ganz so hoch sind wie bei Manchester United. Denn ich glaube, mit dem Umbruch, der Leverkusen jetzt noch bevorsteht in diesem Sommer, erwartet kein Leverkusen-Fan, dass man Titel holt in der kommenden Saison, dass man Meister wird, dass man um den Meistertitel mitspielt, dass man DFB-Pokalsieger wird, dass man in der Champions League extrem weit kommt, sondern ich glaube, dass alle einfach sich darauf beruhen möchten, dass man da jetzt in Ruhe wieder was aufbaut, dass man vielleicht viele junge Spieler auch integriert und weiterentwickelt und dass man so einfach neue Wege geht und sich von diesem Titeldruck verabschiedet. Und ich glaube, dass das auch Ten Hag guttun wird, in einem ruhigen Umfeld zu arbeiten, mit einer Mannschaft zu arbeiten, die entwicklungsfähig ist. Und von daher bin ich davon überzeugt, dass das matchen kann. Allerdings müssen wir jetzt auch, wenn wir die Kickbase-Brille aufsetzen, natürlich ein Stück weit vorsichtig sein. Wir müssen ja erstmal gucken, wie harmoniert das jetzt in der Sommervorbereitung, wie startet Leverkusen auch in die Saison und wie sieht der Kader unterm Strich auch aus und das Spielermaterial, das Ten Hag dann zur Verfügung hat, mit dem er arbeiten kann. Ich bin aktuell sehr, sehr vorsichtig, was Leverkusen angeht und würde da, sobald die ersten Ligen im Sommer starten, auch eher etwas zurückhaltender agieren, was jetzt Top-Transfers von Bayer Leverkusen angeht, weil ich einfach nicht weiß, was da auf uns zukommt und das alles so ein bisschen Wundertüte ist und ob die Spieler, die ich dann unter Umständen vielleicht sogar extrem teuer bezahle, dann auch nach Schließung des Transferfensters noch bei Bayer Leverkusen spielen. Kommen wir zu meinem Lieblingsverein und das ist der SV Werder Bremen. Und ja, was soll ich sagen? Was war da los in den vergangenen Tagen? Trainerbeben in Bremen. Und ich bin ehrlich, ich sitze hier ein bisschen schockiert und weiß gar nicht, wie ich das Ganze einordnen soll und wie ich das Ganze finden soll. Wie geht's weiter? Ich bin mir super unsicher. Ich finde, man hat jetzt über fast 4 Jahre mit Ole Werner sich was extrem Gutes aufbauen können, kontinuierlich weiterentwickeln können. Und dass man das jetzt irgendwie sich selber mit dem Arsch wieder einreißt, ja, finde ich seltsam, macht mich auch ein bisschen wütend, so ehrlich muss ich sein, weil ich schon die Hoffnung hatte, dass man weiter in dieser Konstellation an der Entwicklung feilen kann und dass man vielleicht sogar mit geschickten Transfers und etwas Spielglück und Anpassungen von Anfang an auch mal die internationalen Plätze angreifen kann. Aber mein Gefühl sagt mir, dass man sich jetzt davon erstmal verabschieden muss, denn ja, wir müssen jetzt erstmal einen neuen Trainer verpflichten und uns steht auch ein extrem großer Kaderumbruch bevor. Das heißt, einige Spieler werden den Verein verlassen, einige Spieler sind ja auch schon gegangen und da muss auf jeden Fall gezielt nachverpflichtet werden. Die Bremer Kassen sind klamm. Das heißt, wir wissen auch da nicht, was für neue Spieler kommen nach Bremen. Und das hängt natürlich maßgeblich auch mit dem neuen Trainer zusammen. Der heißeste Kandidat ist aktuell Horst Steffen, der mit der SV Elversberg ganz knapp gestern Abend den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst hat. Wollte sich nach dem Spiel auch nicht zu seiner weiteren Zukunft äußern. Aber man hört aus dem Bremer Umfeld, dass er wohl ganz oben als Top-Kandidat auf der Trainerliste steht. Es gibt noch einen zweiten absoluten Top-Kandidaten. Das hat Clemens Fritz auch schon in diversen Interviews bekannt gegeben, dass es da noch eine zweite Personalie gibt, mit der man sich wohl konkret beschäftigt. Und es soll noch in dieser Woche der neue Trainer offiziell vorgestellt werden. Also entweder wird es Horst Steffen oder ein anderer Trainer, dessen Name noch nicht so wirklich durchgesickert ist. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn es Horst Steffen wird, dann verbinde ich das automatisch auch damit, dass etwas mehr auf die Jugend gesetzt wird. Das war ja immer so ein kleines Problem bei Ole Werner, dass der sich schwer getan hat, auch wirklich talentierte junge Spieler zu integrieren, hat immer so ein bisschen an dem Altbewährten festgehalten, hat ja auch selten Anpassungen in der Startelf vorgenommen und junge Spieler kamen nur sehr sporadisch zu Einsatzzeiten, was man ja auch so ein bisschen an dem Woltemade-Transfer sieht, an dem Dingschi-Transfer sieht. Das sind zwei junge Spieler gewesen, die unter Ole Werner nicht so richtig eine Chance bekommen haben. Und ja, Horst Steffen ist dafür bekannt, dass er junge Talente fördert, dass er auf junge Spieler setzt. Das hat er jetzt bei Elversberg eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Mit einem Baum als Rechtsverteidiger, Damar, Aslani, Paul Wanner, das sind junge Spieler, die sich unter Horst Steffen extrem gut weiterentwickelt haben. Und das verspricht man sich natürlich dann auch in Bremen mit der Verpflichtung Horst Steffen. Und der SV Werder hat in den vergangenen Transferperioden extrem viel in die Jugend investiert, extrem viele U19-Spieler auch verpflichtet von Konkurrenten. Das heißt, der SV Werder möchte von Verein her auf jeden Fall vermehrt auf die Jugend setzen und das würde mit einem Trainer Horst Steffen natürlich perfekt zusammenpassen und ich glaube, sollte Horst Steffen der Trainer werden, dann können wir uns auf das ein oder andere spannende Talent in der kommenden Saison auch in Kickbase freuen, denn in der U19 gibt es wirklich ein paar Spieler, die schon extrem gut performt haben. Die U19 hat ja jetzt auch vor ein paar Tagen den DFB-Pokal gewonnen und ja, da gibt es einige Kandidaten, die wohl auch jetzt im Sommer mit ins Profi-Trainingslager reisen sollen. Und wer weiß, vielleicht gibt es da einen Namen, den wir jetzt noch nicht kennen, der in der kommenden Saison auch in Kickbase für Furore sorgen kann. Die letzte News, die ich mitgebracht habe, ist die von Cesiger, der vom VfL Wolfsburg fest zum FC Augsburg wechselt. Die Augsburger haben die im Winter vereinbarte Kaufoption gezogen. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wer wird der neue Trainer in Augsburg, denn auch die sind auf Trainersuche. Die heißesten Gerüchte kursieren aktuell um Sandro Wagner, der seinen Abschied vom DFB bekannt gegeben hat und eine Cheftrainerrolle übernehmen möchte. Der FC Augsburg ist da aktuell der heißeste Anwärter auf seine Anstellung. Ist eine absolute Wundertüte. Wir können zu Sandro Wagner als Cheftrainer noch nicht wirklich was sagen. Er ist auf jeden Fall eine Fußballpersönlichkeit in Deutschland, die, ja, denke ich mal, sehr beliebt ist und sehr präsent war, auch in den vergangenen Monaten und Jahren. Und ist, glaube ich, vom Trainerprofil her eine sehr spannende Personalie, die, finde ich, so als erste wirkliche Cheftrainerposition auch ganz gut nach Augsburg passt. Wir müssen aber abwarten, was die Rolle von Cesiger dann auch sein wird unter ihm. Und unter Jes Torup hat man sich ja sehr extrem auf die Defensive konzentriert und hat er auch häufig zu Null gespielt, was für extrem starke Kickbase-Punkte auch bei Cesiger gesorgt hat. Sollte Sandro Wagner da jetzt einen etwas spielerischeren und offensiveren Ansatz wählen, dann wird der FC Augsburg sicherlich auch nicht mehr so häufig zu Null spielen, worunter dann auch Cesigers Punkte leiden. Spielt Sandro Wagner überhaupt eine Dreierkette oder stellt er auf Viererkette um? Hat Cesiger da überhaupt seinen Stammplatz oder ist er da eher Rotationsspieler? Das sind alles so Fragen, die noch geklärt werden müssen, wo wir abwarten müssen, wie die Konstellation sein wird. Aber ich glaube fest daran oder ich habe die Hoffnung, dass Cesiger schon auch in der kommenden Saison, egal unter welchem Trainer, egal in welchem System, seine Einsätze kriegen wird. Und je nach Marktwert, sobald eure Ligen starten, ist Cesiger für mich ein Spieler, den man sich so als Lückenfüller für so ein Starterteam definitiv mal an Land ziehen kann. Und ja, mit dem man, glaube ich, ein paar sichere Punkte auch einheimsen kann, speziell zum Saisonstart. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt und das nächste News-Update, das wird sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen, dann aktiviert die Glocke, folgt uns auf Spotify und lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Der Sommer wird auf jeden Fall cool und wir werden eine ganze Menge vorbereiten und wir haben eine ganze Menge vor. Darauf könnt ihr euch freuen. Und in dem Sinne, schönen Tag, macht's gut.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.